Oh, schon wieder Mäntig.
Ja, sicher.
Ei, wo bin ich verblieben? Da?
Nein, ich sehe es schon.
Was gibt es echt zu 9?
Das ist nicht so wichtig, okay, aber es kommt gut, Karin. Wir also. Noch ein bisschen mehr Pflugi anmachen, dass die ganze Sache auch hat am Schluss.
Für was auch immer, mach mal.
Ja, gell.
Der Jüngste kommt wieder zu spät.
Ja, super. Do. Also, wir fangen sonst auch ein bisschen früher, aber ab in die Hosen und dran her. Wir haben noch etwas vor heute miteinander.
Wird es heute noch etwas?
Hey, jetzt Ruhe mal an den billigen Plätzen. Das
ist schon ein bisschen aggressiv.
Oh ja, der ist schon motivierter gesehen. Hey, ja, hallo.
Ja. Ah ja, die Steine, weißt du, die Steine. Was mit diesen Steinen?
Das sind nur Steine? Einfach Steine. Das ist einfach Steine.
Du bist echt nicht gut drauf.
Ja, aber das ist, ist dein Problem.
Ja, sorry. Was? Jeden Tag Stein auf Stein, Stein.
Die Löcher sogar, schau mal. Die Löcher,
Stein. Was schaffst du da eigentlich?
Ja, das weiß ich doch auch nicht genau. Weißt du, irgendwie muss es aufeinander.
Ja, das habe ich auch das Gefühl, du hast irgendwo keinen Plan.
Ja, aber das ist sogar Ecke ab hier. Hallo, das kannst du nicht brauchen. Wer hat, hey, nochmal.
Was machst du denn da eigentlich?
Ja, was machst du eigentlich?
Ich weiss wenigstens, was ich mache. Ja, ich fahre völlig den Durchblick. Ich baue hier ein Fenster, dass unsere Leute raussehen können.
Das ist alles?
Ja. Ja, das ist ja nur etwas.
Das ist deine Brut.
Leute, es geht um viel etwas Grösseres.
Es gibt einen Fensterbogen.
Hä? Von was?
Hast du den Plan noch nicht angeschaut?
Nein, Leute, aber es geht um viel mehr.
Was?
Habt ihr es schon gesehen?
Nein, ein Fenster mache ich.
Nein!
Nein, Steine.
Ich träume schon fast in der Nacht davon. Das gibt eine Kathedrale.
Hä? Solche Träume habe ich noch nie gehabt.
Ja,
eine Kathedrale?
Genau, es gibt so ein wunderbares Gebäude, wo Menschen sollen Gott lernen kennen.
Aha.
Okay. Hey, wir bauen nicht nur, wir klopfen nicht also, nur Steine um, wir bauen nicht nur...
Ich sehe keine Kathedrale.
Ja, darum bauen wir ja dran. Schau, das gibt das erste Fenster.
Aha, das, also, warte, das ist das Fenster.
Aber rundum passiert noch etwas viel. Ja, sicher.
Okay, warte, ja, schau jetzt.
Hey, siehst du? Aber das ist nur ein kleiner Teil.
Ja, schau jetzt.
Du musst wieder vordrängen.
Das Fenster?
Ja, das Fenster. Und es passt.
Ja, verrückt.
Hey, genial. Ja, wir fahren weiter. Hey, merci vielmal. Das kommt gut.
Das macht Sinn.
Ja, jetzt macht es Spass auf das Mal. Hey, merci. Ja, jetzt komme ich nicht mehr aus meinem Gewand raus. Die Frage, die wir euch mit reinnehmen, was baust du? Bist du einfach auch ein bisschen im Steindli klopfen und denkst, Christ sei, ich mache einfach mein Steindli? Oder bist du vielleicht in deiner Gruppe dran und sagst, hey, ich mache Jungschi, ich putze das Gebäude? Oder siehst du das grosse Ganze und sagst, hey, wir bauen zusammen das Grösste, was es gibt auf dieser Welt. Wir bauen gemeinsam Kirchen. Wir bauen gemeinsam einen Ort, wo Menschen dürfen Jesus lernen kennen. Einen Ort, wo Menschen dürfen im Glauben wachsen. Baust du mit dem? Warum baust du? Wieso machst du vielleicht Jungschi? Wieso machst du Kigo? Wieso putzt du das Gebäude? Haben wir die Sicht noch, warum wir es tun? Oder denke einer muss es ja machen, also mache ich es. Aber jeder von uns ist ein Teil in einem grossen Ganzen. Du klopfst nicht einfach Steine hier bei unserer Gemeinde. Und wenn du es nur noch machst, dann lass es sein, dann hör gescheiter auf. Sondern entdecke, es geht um viel mehr. Wir bauen Kirchen, damit Menschen Hoffnung bei Gott finden. Damit Menschen die Hoffnung im Alltag erfahren und können leben. Und damit die Menschen eine positive Veränderung in dieser Gesellschaft bewirken können. Kurz gesagt eigentlich, so nach unserem Motto, wir wollen Kirche sein, hin, näher zu Jesus und näher zu dir, zu unserem Mitmensch, zu unserem Nächsten, zueinander. Und wir haben uns als Pastoren heute aufgeteilt, um mit euch eigentlich die drei Punkte kurz mal anzuschauen. Jetzt hoffen wir unser Fenster steht nicht mal im Weg, genau. Dass wir miteinander das beleuchten wollen. Was bedeuten denn die drei Richtungen, wo wir miteinander unterwegs sein wollen? Im Nähe zu Jesus, im Nähe zu dir. Jesus selber bringt eigentlich die drei Richtungen in seinem Leben zum Ausdruck. Und er sagt, um das geht es. In unserem Leben, in uns als Kirche, wir wollen unterwegs sein, näher zu Jesus. Durch Jesus, näher zum Vater, nach oben. Wir wollen aber auch unterwegs sein, näher zu dir. Näher zu dem, der neben dir hockt. Hast du heute eigentlich schon mal gegrüßt? Komm, das machen wir noch schnell. Wir wollen heute näher sein zueinander. Also sagen wir einander mal heu weg. Und nachher gibt es eine dritte Richtung. Näher zu dir, näher zu dem Menschen, der vielleicht durch eine Tür mit dir wohnt, zu dem Menschen, der du am Arbeitsplatz immer wieder triffst. Wenn der dich fragt, um was geht es in eurer Kirche, dann kannst du sagen, in unserer Kirche geht es darum, näher zu Jesus zu kommen und näher zu dir. Und er wird erstaunt sein und sagen, aha, zu mir, okay, wie geht denn das? Und du kannst ihm gerade das Evangelium erklären und sagen, um was es dir geht, was in dir brennt. Die drei Richtungen haben Jesus prägt in seinem Leben. Er hat immer wieder Zeiten gehabt, die ihn entscheidend prägt, näher zum Vater zu kommen, aus dieser Beziehung, aus dieser Liebe rauszuleben, näher mit seinen Jüngern zusammenzuwachsen, miteinander unterwegs zu sein, aber auch näher zu kommen zu den Menschen, damit sie dürfen das Reich Gottes entdecken. Und er sagt im Johannes 13, 34 bis 35, wir werden uns heute ein bisschen an den anlehnen, Johannes 13, 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der erste Teil, den ich habe, näher zu Jesus, wo Jesus selber sagt, wie ich euch geliebt habe. Jesus hat uns mega gern. Er ist ein Kreuzgang für dich und mich. Und er hat gewusst, wenn wir Schlagkraft haben in dieser Welt, wenn wir eine Veränderung bewirken in dieser Welt, dann werden wir es nicht aus uns können. Sondern nur, wenn wir die Liebe von ihm her erfahren, wenn wir entdecken, wie sehr dass er uns geliebt hat. Und er hat genau gleich aus dieser Abhängigkeit zum Vater gelebt. Und er ruft uns immer wieder zu, lebe in dieser Beziehung, lebe in dieser Abhängigkeit, lebe in dieser Liebe. In Matthäus 6, 6 sagt er seinen Jüngern zu ihrem Gebet, zu ihrem Beziehungsleben. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Jesus selber hat die Rückzugsräume immer wieder gesucht. Ihr Stille, im Verborgenen, Gott können suchen können, aus dieser Liebe, aus dem Ja Gottes können aufzutanken und aus dem Gesättigten rausgehen, als Beschenkte gehen und andere wieder können zu beschenken. Und das kann man nicht einfach nur mit geschlossenen Räumen. Ich weiss noch, in meiner Bibelschulzeit habe ich mir so in einem Kämmerli einen Teppich ausgerollt und der eingerichtet, denkt er so, als werdender Pastor musst du so ein kleines Kämmerli haben, steht ja schon in der Bibel. Ich bin nicht so viel da draussen gewesen, es war kalt wie verrockt und habe nachher auch gemerkt, dass ich das nicht so wörtlich muss verstehen. Es geht aber hier um etwas anderes. Und das sagt Jesus nicht nur hier, sondern an vielen anderen Orten, wenn er sagt, zieh dich zurück, wo er fragt, für wer machst du es eigentlich? Er klagt auch Geistlichkeit immer wieder an und sagt, hey, wenn du bettest, dann geht es um eine Beziehung zwischen dir und Gott. Diese Zeiten brauchen wir, wenn wir Menschen sind, die in dieser Welt etwas wollen oder können bewegen. Und wichtig war Jesus, machst du es, für vor den Menschen gesehen zu werden oder machst du es, für wirklich Gott können zu begegnen. Und das ist so eine Schwierigkeit. Gerade die, die im Moment Kleinkinder haben, die merken, wir lernen eigentlich schon als Kleinkind vor allem zu schauen, wie reagieren die Eltern auf uns. Wir sind vor allem geprägt, wenn wir uns da mal in den Pfeil hineinstellen. Das wärst du und ich. Hoppla. Uns prägen so viele Augen. Zuerst mal, wie uns die Eltern sehen, Vater, Mutter, In dieser Abhängigkeit stehen wir. Das Kind lernt relativ schnell, was es machen muss, dass es einen wohlwollenden Blick bekommt. Und wenn dieser Blick vielleicht manchmal nicht so schön ist, dann geben die gerade den Abschied. Genau. Versuchen wir es nochmal. Und es schon im Kleinkinderalter merkt das Kind schon im Stubenwagen, was es machen muss, dass die Mutti auch lächelt und Freude hat. Und es merkt plötzlich, wenn man so irgendwie mit dem Gesicht Grimasse macht, merkt das Kind, das hat eine gute Wirkung bei den Eltern. Und so lernen wir eigentlich schon von Kleinkind auf, nachher auch weiter, wenn du gute Noten hast, bringst du sie den Eltern auch Freude. Und es gibt nachher so viele Menschen, die in unserem Alltag dazukommen. Da kommt eine Tante, vielleicht kommt ein Onkel dazu, nachher kommt der Nachbar, der uns auch noch anschaut. Nachher kommen Schulkollegen, Kameraden, Freunde. Und bei allen sind wir schon so drin, zu sagen, ich weiss eigentlich, wie ich muss tun, dass die mich wohlwollend anschauen. Und wie oft kommen wir in eine richtige Abhängigkeit, weil wir lieber nicht weh, sondern Wow-Blicke ernten wollen. Und wir merken plötzlich, wie wir sich auch anfangen vergleichen. Und wir kommen in etwas hinein, wo ich mich frage, ist nicht das genau das, was Jesus gesagt hat? Und er sagt, hey, zieh dich zurück, lass dich nicht von diesen Blicken prägen. Was die anderen denken und sagen, nicht das soll dein Leben bestimmen, sondern Gott soll dein Leben bestimmen. Und wir haben so Angst, oft, wenn jemand eben vielleicht so schrägen Blick macht. Wir werden am Dienstagmorgen miteinander, nein, Mittwochmorgen miteinander Auswertung haben von diesem Gottesdienst. Und nachher, wenn ich der Kari frage, wie hast du es erlebt, und nachher ist es einfach mal still. Dann denke ich, ja, super, habe ich etwas falsch gemacht. So schnell bist du abhängig voneinander. Oder ich mache vielleicht auch einen kleinen Molker. Oder Kari denkt, ja, Frank, es ist jetzt wieder nicht gut gewesen. Um das geht es nicht. Wir drei und jeder, der heute da vorne steht, der seinen Beitrag gibt, soll das Beste für Gott geben, nicht das Beste einfach füreinander. Wir wollen das Beste für Gott tun, nicht abhängig werden voneinander. Das heisst nicht, dass wir einander nicht etwas weit zu lieb tun. Aber es soll nicht daraus gehen, für Menschen zu gefallen, sondern weil wir Gott weit ehren. Und um das soll es gehen, aus seiner Liebe, aus seiner Annahme herausleben. Nicht, weil wir bei den anderen angenommen werden, bei den anderen wollen wir gut ankommen. Jesus sagt mal Johannes 5,44, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Jesus sagt, hört auf, vor den Menschen etwas zu gelten. Es macht euch kaputt, ihr werdet mal hoch, mal tief sein, es wird euch mehr umschletzen. Sucht Ehre bei Gott. Er ist barmherzig, er ist gnädig, er hat dich so gern, wie du bist. Auch wenn du mal versagt hast und sagst, hey, wow, komm, wir gehen weiter. Oder Petrus, nicht der Petrus, der Paulus, der Petrus sagt es wahrscheinlich an einem Ort, und er sagt im Galater 1,10, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig werde, so würde ich Christi Knecht nicht. Und er sagt, wem sein Knecht bist du? Bist du wirklich der Knecht von Christus, der, der Christus allein dient, weil es nichts Besseres gibt, oder bin ich Knecht von Menschen, von Augen, die mich wie gefangen nehmen? Und der Paulus sagt, hier, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, sich so zu verhalten, dass alle anderen dir zujubeln. Oder dich so zu verhalten, dass du vor allem bei Jesus dir suchst, weil er dich liebt, wie du bist. Du musst vor ihm nicht den Klon machen. Du musst vor ihm nicht etwas schauspielen. Du darfst sein, wie du bist. Und das ist auch das, was wir hier voreinander dürfen sein. Wir dürfen sein, wie wir sind. Wir brauchen einander nicht Christ sein vorzuspielen. Und ich merke, da kommt eine grosse Freiheit rein. Das Gute ist, ich muss euch heute Morgen nicht gefallen. Und ich merke, das ist nicht ganz einfach. Weil ich gleich denke, ja, ich möchte ja auch einen guten Job machen, aber es geht nicht um das. Ich möchte vor Gott stehen und sagen, Gott, ich gebe mein Bestes und mach du den Rest daraus. Was die Leute denken und meinen, das ist ihre Verantwortung. Aber wir wollen Gott begegnen und er, ihm soll der gegeben sein. Und Jesus hat das komplett gelebt. Er ist nicht den Menschen nachgerannt. Er hat nicht eher bei den Menschen gesucht, sondern er hat seinen Blick auf Gott, auf seinen Vater gehabt und gesagt, das, was du tust, das möchte ich tun. Ich möchte von dir her abhängig sein. Ich möchte aus deiner Liebe herausleben, weil du mich zuerst geliebt hast. Und wir sehen das am Anfang vom Leben von Jesus in Matthäus 3,17. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da ist der Blick Gottes über sein Leben gestanden. Ein Gott, ein Vater, der wohlgefallen hat an Jesus. Und Jesus hat noch nicht mal etwas da. Er hat noch keine Wunder da. Er hat noch keine Menschen geheilt. Er hat noch nicht vollmächtige Predigten gehabt. Aber er ist unter dem Wohlgefallen Gottes gestanden. Jesus hat sich dafür entschieden, unter diesem Blick, unter dieser Liebe, unter dieser bedingungslosen Annahme von seinem Vater zu leben und sich nach dem immer wieder zu orientieren. Und hat nicht gejagt nach Bestätigung, nach Anerkennung, sondern hat gesagt, ich will mein Leben leben. Sei das für uns hier morgen am Sonntag, sei das im Alltag, nicht müssen sagen, ich will meinen Chef beeindrucken. Wenn du vor Gott lebst, wie es Gott möchte, dann beeindruckst du deinen Chef. 100%. Der wird überwältigend sein und sagen, hey, du hast irgendwie noch einen anderen Chef von mir. Und du kannst sagen, ja, Lani, über den gebe ich aus. Weil der nicht von meiner Leistung abhängig ist, sondern ich kann dort auch Fehler machen. Und ich bin trotzdem geliebt. Wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus zu seinen Jüngern, lebt aus dieser Liebe raus. Und ich frage mich manchmal für mich selber, wie tief ist der Blick Gottes, das Angenommensein von Gott in unserem Leben verankert? Und wie viel mehr rennen wir halt vielleicht gleich nach den Blicken der anderen? Wie oft verbiegen wir uns vielleicht aus Angst vor Ablehnung, vom Alleinsein? Oft sind junge Menschen enorm herausgefordert in dieser Frage, auch beziehungsmässig. Ja, finden wir jetzt meine Kollegen gut oder nicht gut? Und man verbiegt sich, man geht vielleicht sogar Beziehungen ein, für etwas zu gelten, statt zu sagen, hey, geht gar nicht um das. Ich möchte mich wie Jesus unabhängig machen von dem, was um mich herum ist. Und abhängig sein allein vom himmlischen Vater, von Jesus. Dass ich sage, ich möchte für sie mein Leben einsetzen. Und ich glaube, es ist Zeit, uns auch loszusagen von gewissen Augen. Wo wir merken, die sind einfach nicht gut. Das heisst nicht, dass alle Blicke falsch sind. Aber zu merken, dass sind so Blicke, die mein Leben in eine falsche Richtung führen. Die mein Leben in einer Abhängigkeit halten. Ein Leben, wo ich in Gesetzlichkeit vielleicht drin bin. Und ich merke gerade, wir Christen haben es in diesem Sinn auch nicht einfach. Ich frage mich manchmal, ob wir Christen nicht noch mehr gefangen sind als alle anderen. Gerade durch ein christliches Aufdrücken und sagen, du musst, aber als Christ, du musst. Und dann steht vielleicht noch der Pastor hier mit dem Äugli drin. Ich hoffe es nicht. Weil der gehöre ich nicht her. Ich bin nicht der, der ein gutes Auge auf dich hat und sagt, gut gemacht oder nicht gut gemacht. Sondern jeder von euch ist Gott verantwortlich, nicht mehr. Und in die Abhängigkeit hineinzukommen, dass man nicht irgendwo in etwas hineingeraten, das zerstörerisch ist. Und das können wir nicht allein, das kommt auch nicht von allein. Und ich möchte euch heute Morgen aufrufen, entdeck, wo sie vielleicht deiner falschen Abhängigkeit, letztendlich, wo sie deiner Götze, wo du wie hast, abhängig gemacht. Vielleicht manchmal schon theologische Ansichten. Wie viel gehört ihnen, das ist biblisch. Und ich denke, das ist irgendwo so ein Auge, das du aufgeschnappt hast, wo jemand gesagt hat, das ist der Biblische, wenn man es so macht. Und ich denke, schauen wir doch mal in die Bibel. Dann gang doch mal hierher und frag Gott, was meinst du dazu, statt der, der dich irgendwo in eine Sklaverei oder in eine Knechtschaft hineinführt. Weil dort ist Liebe, dort ist Annahme. Aus dem heraus kann etwas entstehen, wo wir jetzt noch werden hören. Ein klares Nein zu diesen Götzen. Deck es auf, bekenne es. Manchmal braucht es einen Weg, für die zu erkennen. Ich bin dran, in meinem Leben Einzelne zu erkennen, andere Knechte mich noch. aber immer mehr können sagen, Gott, ich möchte dir verantwortlich sein. Und es braucht auch Zeit, wie Jesus sagt in Matthäus 6,6. Gang in ein Kämmerli, nimm dir Zeit, dem Gott immer wieder zu begegnen. Damit niemand anders dich noch prägt, sondern es kannst sagen, ich möchte immer näher zu Jesus kommen. Ich möchte immer mehr von ihm entdecken, wer er ist, wie er ist. Das soll mich immer mehr durchfluten. Seine Liebe, die er für mich hat, die soll mich immer mehr prägen, dass etwas rausfließen darf in den Alltag. Und nachher entsteht es näher zu dir nicht als etwas, was du musst machen, nicht als etwas, was noch gut wäre, sondern als etwas, was passiert. Weil du hier verankert bist unter dem Blick Gottes, unter seiner Liebe, dann wird das andere fliessen. Der Kari wird uns mitnehmen, jetzt gerade näher zu dir, was das in diesem Bereich bedeuten könnte, gerade für uns als Gemeinde und für dich persönlich.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist Steffen Gegwatt eine absolut geniale Gemeinde. Ich weiß nicht perfekt und trotzdem unglaublich schön. Schaut euch mal um, schaut den Ang an, dann seht ihr etwas von dieser Genialität und Schönheit, die ich davon rede. Vielleicht sehen wir manchmal einfach vor allem das Negative, Sachen, die nicht funktionieren, die nicht so sind, wie sie sollten sein. Aber trotzdem, die Gemeinde ist unheimlich schön, ist eine geniale Gemeinde, weil sie Jesus gehört. Und weil er hier viele tolle Menschen mit einem riesen Potenzial hat zusammengerufen. Und hat gesagt, ihr seid meine Familie. Mit euch will ich mein Reich sichtbar werden. Und ich sage das nicht, weil ich hier arbeite. Oder? Dass ich, ja, dass ihr zufrieden seid mit mir. Sondern weil ich selber hier gute Freunde habe gefunden. Beziehungen, die mir wichtig sind. Menschen, denen ich vertrauen kann. Und ich habe gemerkt, dass Jesus durch das Leben von vielen Menschen, von euch, einige wissen es vielleicht nicht einmal, mein Leben hat geprägt und hat verändert. Dass ich heute am anderen Punkt stehe, als noch vor ein paar Jahren. Und dieser Prozess geht weiter, der ist nicht abgeschlossen, ich bin noch nicht fertig. Und ich denke, niemand von uns kann hierher stehen und sagen, ich bin fertig. Aber die Veränderung hat bei mir vor allem dort stattgefunden, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, innerhalb der Gemeinde. Das hat mich geschliffen, das hat mich geprägt. Und darum könnte ich mir ein Leben ohne Gemeinde nicht vorstellen. Die Gemeinde ist ein wichtiger Teil von meinem Leben. Und ich bin überzeugt, dass wir als Gemeinde unser Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft haben. Da steckt noch viel mehr drin, in uns allen. Und um unser Potenzial besser zu entfalten, das muss das hier stattfinden. Das näher zueinander. Nur wenn wir zusammenrücken, näher zusammenkommen, können wir miteinander das Potenzial von der Gemeinde, aber auch voneinander besser entfalten. Und wenn wir das nicht tun, dann geht sehr viel Segen verloren. Sehr viel Potenzial verloren, das da wäre, aber das nicht genutzt wird. Darum müssen wir uns, oder dürfen wir uns auf das Abenteuer näher zu dir, näher zueinander, Beziehungen pflegen, auch innerhalb der Gemeinde einlassen. Wir können auch sagen, im Johannes 13, 34 befiehlt uns eigentlich Jesus das näher zu dir innerhalb der Gemeinde. Und zugleich gibt er uns auch das nötige Rezept und Mittel dazu, dass das überhaupt stattfinden kann. Ich werde den Vers einfach noch eins lesen. Johannes 13, 34. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Ich möchte euch zwei Gedanken weitergeben zu diesem Vers. Und der erste ist, Jesus verbindet uns. Es ist Jesus, der das, aber wie Frank gesagt, wenn wir näher zu Jesus kommen, alle von uns, dann kommen wir auch näher zueinander. Freunde, die kann man sich aussuchen. Familie nicht. Das sind vielleicht Leute der Gemeinde, die dir nicht so gefallen. Die Nase ein bisschen schräg, die Haare ein bisschen wenig, was auch immer. Die hast du nicht aussuchen können. Freunde kann man sich aussuchen, aber als Gemeinde sind wir zuerst mal Familie von Gott. Wir können hier auch Freunde finden. Ich habe Freunde gefunden und das wünsche ich an jeden von uns, dass ihr auch hier Freunde findet. Aber wie Jesus seine Jünger unterschiedliche Typen hat gerufen und verbunden miteinander, so hat er das hier mit der FG Gewatt auch gemacht. Und wenn wir uns umschauen, ich kenne ja doch auch ein paar von uns. Dann muss ich sagen, wir sind extrem unterschiedlich. Von unserer Art her, das sehen wir schon nur im Pastorenteam, von unserem Charakter her, Interessen, Geschmäcker, schaut mal unseren Kleiderstil an, der ist relativ unterschiedlich. Von unseren Lebenssituationen, wo wir gerade drinnen stehen, völlig unterschiedlich. Und ich möchte euch einfach sagen, auch wenn nichts passt, wenn man eigentlich müsste sagen, hey, mit dem Richard könnte es eigentlich überhaupt nicht. Aber Jesus macht es passen. Er verbindet uns. Er ist der, der uns zusammenhalten tut. Jesus ist der Schlüssel zu einer näheren Gemeinschaft miteinander. Und dass die Gemeinschaft überhaupt lebendig werden kann, in die Tiefe gehen kann. Die verbindlichen Beziehungen zu Jesus, aber auch zueinander, denen möchten wir in diesem Jahr besonders Priorität geben. Und darum, das soll stattfinden, auch in unseren Angeboten, in den verschiedenen Gruppen. Wir möchten auf das herarbeiten, dass wir wirklich näher zusammenrücken können als Gemeinde, näher zueinander kommen können. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich, da erleben wir Gegenwind. Das Wort Verbindlichkeit, das ist nicht in unserem Zeitgeist drin. Wir wollen möglichst flexibel sein, unverbindlich, wenn es gerade reinpasst, dann ja. Aber sich so zu binden, das haben wir nicht so gern. Eigentlich müssen wir ja das Haus gar nicht mehr verlassen. Schön seid ihr alle hier. Aber man kann ja durch das Internet alles bestellen, was man braucht. Oder? Wir, also als Bier, ist mir jetzt gerade Zolando entdeckt. Oder? Da bekommst du ja alles, oder? Also, da gehst du nicht mit Migros. Oder? Man kann wirklich vom Essen, vom Anlegen, ja sogar gemein kann man heimholen. Man kann sich Predigt anladen oder hören, streamen, oder? Es geht alles. Man kann sich völlig isolieren. Doch das widerspricht dem Willen und dem Plan von Jesus. Das Gebot, liebet einander, können wir nur im Miteinander leben. Das geht nicht alleine daheim. Wir brauchen einander dazu. Das kannst du nicht, Gemeinschaft, Beziehungen kannst du nicht auf Amazon oder Alibaba bestellen. Die gibt es dort nicht. Die gibt es nicht einmal übrigens auf Facebook, komm, wenn man das manchmal meint. Ich habe so viele Freunde. Aber wo sind die Freunde, wenn du sie wirklich brauchst? Wir brauchen einander dazu. Nur in der Gemeinschaft können wir lieben und geliebt werden. Die Liebe von Jesus und die Unterschiede in der Gemeinde helfen uns, prägen uns immer mehr ins Bild von Jesus. Und das schweißt uns noch mehr zusammen. Auch wenn das näher zu dir dem Willen von Jesus entspricht, ist es nicht einfach, ich weiss. Das ist mein zweiter Gedanke. Jesus verbindet uns, aber Jesus befeigt uns auch dazu. Er hilft uns, dass wir einander lieben können. Sogar die Schwierigen unter uns. Sogar die, wo wir das Gefühl haben, mit denen will ich eigentlich nicht mehr zu tun haben. Mit der gleichen Liebe, die er uns hat geliebt, sagt er hier, sollen wir jetzt einander lieben, trotz aller Unterschieden, die einfach da sind. Und Jesus, das Verrückte ist, Jesus befiehlt uns das sogar. Er sagt nicht, das ist eine Option, ihr könnt mal rauslesen. Er sagt, liebt einander. Ich kann jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber nur so viel. Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind, können ja andere wieder lieben. Wenn wir etwas erfahren, wenn wir etwas bekommen haben, dann können wir etwas weitergeben. Und das können wir nur wirklich, wenn wir uns zuerst, wenn das, was der Franke gesagt hat, zuerst stattfindet, dass wir nach an Jesus sind. Und dann bekommen wir Kraft, auch einander zu lieben. Ich mache die Liebe von Jesus kurz umschreiben, nicht allumfassend, das würde viel zu weit gehen. Aber seine Liebe zu dir und mir ist bedingungslos. Er sagt nicht, hey, du musst dich zuerst ändern. Jetzt musst du ein bisschen anders werden und dann kann ich dich auch lieben. Jesus liebt uns einfach, weil es uns gibt. Ohne Anspruch, ohne irgendwie, weil wir etwas tun, eben zum Beispiel. Er sagt einfach, ich liebe dich. Und ich denke, das ist die Liebe, wo wir uns auch einander lieben sollen. Nicht zuerst, wenn du ein bisschen meinen Musikstil hast oder wenn du ein bisschen anders angelegt bist, dann kann ich dich auch lieben, hier gemeint. Nein, wir sollen einander einfach lieben, weil Jesus uns liebt und weil er auch unser Gegenüber liebt. Seine Liebe ist eine opferbereite Liebe. Wir wissen, Jesus hat alles gegeben. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat wirklich alles hergegeben. Ich denke nicht, dass in der nächsten Zeit jemand von uns für jemand anderes muss sterben muss. Wir können das gar nicht mehr. Und gleich eine Mehrgenerationengemeinde lebt von Opferbereitschaft, von Opferliebe. Ich denke, gerade in der Musik wird das immer wieder sichtbar oder spürbar. Wie gehen wir damit um, wenn jetzt andere Musikstil haben? Die wollen ein bisschen mehr Englisch, andere wollen ein bisschen mehr ältere Lieder. Können wir das annehmen? Sind wir da bereit, ein Opfer? Das ist ein Opfer. Das kann wehtun. Aber weil ich den anderen liebe, lasse ich das zu. Ich lasse Unterschiedlichkeiten zu. Ohne mit dem Finger. Auch wenn es für mich vielleicht nicht gefällt, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehen kann. Aber an erster Stelle muss immer die Liebe stehen. Und dazu gehört die vergebende Liebe. Zur Liebe gehört Bereitschaft zu vergeben. Keine Liebe wird Bestand haben, wenn man einander nicht vergibt. Sie verkümmert. Und ich denke, Frank hat schon erwähnt, als Christen legen wir manchmal einen enormen, hohen Maßstab aneinander. Ich erwarte auch mehr von Leuten, die hier in die Gemeinde kommen, als von Leuten, die ich nicht kenne auf der Straße. Und umso mehr tut es weh, wenn wir einander verletzen. Wenn uns jemand verletzt, den wir eigentlich lieben. Oder wenn wir das Gefühl haben, ich sollte ihn lieben und er sollte auch mich lieben. Und genau der kommt die Vergebung rein. Dass dann die Beziehungen nicht müssen kaputt gehen dran, sondern dass die wieder hergestellt werden können. Man kann sogar aus Liebe einander sagen, du hast mir da wehgetan. Das hat mir mögen. Aber durch die Vergebung muss nicht die Beziehung abgebrochen werden, sondern auf die Beziehung weitergehen. Es gibt noch mehr Eigenschaften von Liebe von Jesus. Aber stellt euch mal vor, wir würden uns wirklich mit diesen drei Arten von Liebe wirklich lieben. Wir nehmen einander bedingungslos an. Wir sind bereit, für einen anderen Opfer zu bringen und einander zu vergeben. Hey, das wird unsere Gemeinde, oder das wird unsere Gemeinde total verändern. Das lässt tiefe, echte Beziehung zu. Das lässt Nähe zueinander. Eine Familie, wo Liebe so gelebt wird, wird anziehend. Da möchte man gerne dazugehören. Da will man Teil davon sein. Und darum ist das Näher zu dir innerhalb der Gemeinde so entscheidend, so wichtig. Und das hat Ausstrahlungen nicht nur innerhalb der Gemeinde. Das strahlt gegen außen aus. Kurzes Miteinander in der Gemeinde hat einen grossen Einfluss, wie glaubwürdig wir unseren Auftrag, das Evangelium zu verkünden, können wahrnehmen. Wenn wir uns hier nicht lieben, wenn ich den Bruder, die Schwester nicht liebe, der der gleiche Herr hat, wie kann ich jemanden lieben, der einen völlig anderen Lebensstil hat, andere Werte hat als ich? Und ich wünsche mir, dass die Liebe von Jesus unsere Beziehung in der Gemeinde, gerade in diesem 18, viel neu prägt, neu bestimmt. Dass wir näher zusammenrücken als Gemeinde. Für das Näher zu dir lohnt es sich zu leben. Weil Jesus hat dafür gelebt. Jesus ist dafür gestorben. Und jetzt ist er ist auferstanden und lebt in uns. Und befeigt uns. Er verbindet uns und befeigt uns einander so zu lieben. Aber zuerst müssen wir uns von Jesus lieben. Er ist der Schlüssel. Und dann können wir einander lieben. Und die Liebe von Jesus soll nie einfach in der Gemeinde konserviert werden. Sondern sie soll rausfließen. Wie Wasser auf ein dürres Feld in die Welt. Und das ist das andere Näher, wo jetzt der Dave uns mit reinnimmt und erklärt, was das praktisch bedeutet. Du willst den Knochen. Gut, bis drei.
Ja, merci für den Steilpass. Die Liebe von Jesus, die uns miteinander prägt, soll gegen außen sichtbar werden. Die Liebe, die hier im Miteinander durch Kleingruppen, durch die ganze Gemeinde sichtbar wird, gesehen wird, soll Auswirkungen haben in die ganze Welt. Das ist ja noch speziell. In diesem Vers steht, jetzt muss ich den Töckel eben da weitersetzen. He? Jetzt gehen wir da mal ein bisschen raus. Tragen wir die Liebe raus. In diesem Vers steht, jedermann wird erkennen. Jedermann. Alle übersetzen, ganz viele deutsche Bibeln. Alle werden kennen, dass wir Jünger Jesu sind. Alle. Das ist noch krass. Alle werden erkennen, wenn wir Liebe untereinander haben. Also da passiert etwas, wirklich. Wenn die Liebe gelebt wird, die wir von Gott geschenkt bekommen, hey, das wird das sichtbar gegen raus. Alle werden sehen, da ist Jesus im Spiel. Und das ist doch genau ein Ziel, ein Auftrag, den wir als Gemeinde haben und du als Mensch hast, mit meinem Leben auf Jesus herweisen. Nicht auf mich, sondern auf den Jesus, der mir die Liebe geschenkt hat. Neues Leben übersetzt sogar die Welt. Römer 8, 22 beschreibt, dass die Schöpfung selber in ihrer Vergänglichkeit unterworfen ist und sich sehnt nach Befreiung, nach dieser Dimension von dieser göttlichen Liebe, die uns eben geschenkt ist. Die ganze Schöpfung. Und irgendwann werden alle wirklich kennen, steht in der Bibel so, dass Gott Herr ist. Und solange das noch nicht ist, werden Menschen erkennen, durch die Liebe, die wir zueinander haben, dass wir zu Jesus gehören. Das wird schlussendlich der Schlüssel sein für die Welt. Ich glaube, dass es zwei Dimensionen gibt. Zwei Hauptdimensionen, mit dem rausgehen. Und ich sage euch, zwei ganz praktische Sachen. Mega praktisch. Mega, mega praktisch. Seid ihr parat? Es gibt zwei Dimensionen, wo die Gottesliebe sichtbar werden kann. Also, wisst ihr, wir als Pastor, als ganze Gemeindeleitung, das packen wir als unseren Auftrag und wollen das auch euch mitnehmen. Dass die geschenkte göttliche Liebe sichtbar wird in der Welt. Durch mein Leben, durch unseren Zusammenhang in der Gemeindeleitung, durch unseren Zusammenhang als Gemeinde, aber eben auch als Einzelperson und in Kleingruppen. Also, erste Dimension, glaube ich, ist das, was hier passiert, jetzt in diesem Moment. Gottesdienst. Das ist eine Dimension, von wie göttliche Liebe kann sichtbar werden. Das, was am Sonntagmorgen passiert. Es muss nicht nur Sonntagmorgen sein, aber ich sage mir das mal, in das Gebäude beschränkt. Also, wir wollen ja hier, diesem Standort, im Quad, wollen wir Leuchtkraft haben. Etwas bewirken. Dass Menschen sehen, hey, da ist etwas. Was ist denn das? Und sie eben sehen, da ist Jesus im Spiel. Da wird er sichtbar. Wir wollen eine Willkommenskultur leben hier. Dass Menschen, die Jesus nicht kennen, willkommen sind. Ganz einfach. Das wollen wir leben. Schon immer haben wir das echt wollen. Manchmal vergisst man das ein bisschen. Es geht nicht nur um uns hier. Sondern es geht darum, dass Menschen, die Gott nicht kennen, wisst ihr, alle, versteht ihr, alle haben Platz hier. Menschen von jung bis alt, egal wie jung, egal wie alt, Andersgläubige, kirchenferne Menschen, Atheisten, haben die Platz. Versteht ihr, dass Menschen Platz bekommen hier, Raum bekommen, willkommen sein, weil wir sie lieben. Und weil die Liebe unter uns kann sichtbar werden, auf Jesus herweist. Auf Jesus herweist. Dass sogar ein Nichtgläubiger kann sagen, da geht es nicht nur um die selber. Das ist die Dimension von kommt. Die Welt soll sehen, wie sie geht. Kommt. Wir wollen eine Willkommenskultur leben. Nehmen Platz, laden die Leute ein. Manchmal hast du das Gefühl, ich weiss doch nicht, kann ich das? Es ist schon ein bisschen kanonisch hier. Oder Lobpreis und alles. Geht denn das? Freunde, ich will euch ein kleines Beispiel erzählen. Bei Jugend läuft es oft ungezwungener. Junge Leute läuft es manchmal ungezwungener. Wir haben vor einem Zeitchen einen Jugendgottesdienst hier gehabt zum Thema Gebet. Und das ist, da haben wir einen Gebetsmarsch gemacht auf einen Strettlinghügel. 30 Nasen mit Fackeln. Ich sage euch, das war cool gewesen, dort oben. Über Thun gebeten und so. Und vorher hat jemand geredet hier über das Gebet. Und ich sage euch, das war sehr kananaisch gewesen, habe ich das Gefühl. Das ist nicht jetzt, wisst ihr, was kananaisch ist? Ich muss es erklären. Wisst ihr, so ein bisschen abgehoben, geistlich irgendwie, dass nicht alle draus kommen. Weil viele wissen gar nicht mehr, was das bedeutet, Gnade und so. Das ist noch schwierig zu verstehen. Aber der ist eben, wir haben bewusst gesagt, das soll jetzt nicht ein Jugendgottesdienst für Aussenstehende sein. Aber er hat jemand von unseren Jungen, eine Kollegin mitgenommen. Hey, und die war total begeistert gewesen. Wir haben keinen Aufruf gemacht, weißt du, es war nicht evangelistisch in diesem Sinn. Man ist davon ausgegangen, dass man da Jesus kennt. Aber die war total berührt. Die hat mich am Schluss gefragt, draussen, muss man da sich irgendwie anmelden, für ihren Gottesdienst zu kommen? Ganz eine komische Frage. Nein, du bist hier willkommen. Du kannst einfach kommen. Einfach kommen. Und das erleben, was hier passiert. Weißt du, das wünsche ich mir noch viel mehr. Dass so eine Willkommenskultur passiert. Wo die Leute schmecken, sehen, erleben, wie Gott ist. Jetzt kommt das Praktische aus dem, okay? Ich habe das versprochen. Wir haben gesagt, als Gemeindeleitung haben wir uns entschieden, vor gut 5 Jahren, oder knapp 5 Jahren, ich weiß nicht genau, bei 5 Jahren, dass wir Gottesdienste übertragen in den oberen Saal. Hallo, die im oberen Saal, ihr seid jetzt gemeint. Genau. Wir haben das entschieden, weil wir an unsere Grenzen kommen mit unseren Räumen hier. Und wir nichts anderes finden im Moment. Oder auch schon vor 5 Jahren so gewesen. Und wir haben bewusst gesagt, wir machen keinen zweiten Gottesdienst, sondern wir machen einen Gottesdienst, aber die im oberen Saal sollen den Gottesdienst auch miterleben, einfach vor einer Leinwand. Aber wir haben gesagt, die Vision oder der Gedanke ist, für das Menschen willkommen sind da unten, Platz haben. Und dass eigentlich die hochgehen, eine Art ein Opfer geben, für das da unten wieder Platz ist. Weil ein Gast für ihn ist relativ schwierig, in den oberen Saal zu gehen, seien wir ehrlich. Er wünscht sich da dabei zu sein. Und wir wünschen uns das für ihn auch. Und ich hoffe, wenn du heute Gast bist, dass du das erlebst. Hey, dass du so oder so etwas erlebst, dass wir auf Jesus zeigen. Wenn du heute vielleicht das erste Mal da bist und nicht auf uns zeigen. Und das wollen wir tun und in Zukunft noch viel bewusster. Und für das haben wir etwas mega cooles geschaffen. Und zwar Tassli. Diese Tassli könnt ihr euch merken. Helden sitzen oben, heisst da. Gastfreundschaft schafft Platz. Ich schaffe Platz. Cool, nicht? Da steht noch, FG Quatt, näher zu Jesus, näher zu dir. Diese Tassli werden in Zukunft in 2 Wochen, Sonntag ist ja Gottesdienst in der Expo-Halle, Allianz-Gottesdienst. In 2 Wochen beim Eingang auf einem Gestell stehen, auf einem Brett oder so. Und du kannst die nehmen. Es werden 20 Tassen sein. Oder auch ein bisschen mehr, weiß noch nicht. Und auf jeden Fall ist das Ziel, dass jeden Sonntag 20 Leute, 20 von euch Platz schaffen. Und auf ins Auge gehen. Und ihr geht mit dieser Tasse auf und dort bekommt ihr als erstes einen Kaffee. Ist doch cool, nicht? Bekommt ihr einen Kaffee und dann geniesst ihr den Gottesdienst im oberen Saal. Und schaut, das ist jetzt ein Mittel, das man braucht, oder? Aber dahinter steht eine Vision. Versteht ihr? Dahinter, das ist ein Mittel. Man hat etwas anderes können. Ich finde es mega cool, noch so rot-weiss und so, sieht cool aus. Könnt ihr die nehmen? Wenn ihr reinkommt, seht ihr ja, hat es noch das oder nicht? Und wenn es noch eins hat, dann nehmt es so. Oder? Seid ihr oben mit dem Kaffeehahn? Ist doch cool! Dann wissen wir, sie weg sind, hat es Platz für andere hier unten. Hey, ich finde das so cool. Aber wisst ihr, die Vision ist, dass Menschen Platz haben, willkommen sind, etwas erleben von dem, dass da Leute hierher kommen. Dass ihr das Potenzial bekommt, Leute mitzunehmen. Hey, wir haben etwa 170 Leute am Weihnachtsgottesdienst bis hinter einem Infopoint. Sie sind gekocht. Weil wir keine Übertragung gemacht haben. Wir kommen an unsere Engpässe. Das ist wirklich so. Aber wir haben ja eine Vision dahinter. Cool, oder? Das ist doch mega praktisch. Also, gehen wir weiter. Wir haben noch 2 Dimensionen. Ich will es nicht mehr allzu lang machen. 2 Dimensionen, die ich finde, ist ganz wichtig. Es geht ja nicht nur um das Gebäude, sondern die Liebe soll sichtbar werden aus dem Gebäude raus. In euren Familienhäusern, in euren WGs, in euren Orten, wo ihr lebt. Und ich glaube, da liegt noch Potenzial brach. Und zwar bei mir selber auch. Ich weiss, dass genau die Nachbarschaft, da ganz viele von mir, die meine Nachbarn sind, Jesus nicht kennen. Und es ist die Frage, wie leben die, die noch nicht an diesem Ort? Wie leben wir die Liebe, und wenn Leute von euch kommen, wie leben wir das? Dass das sichtbar wird. Ich habe das erlebt in Wichtrach, wo wir die Wege hatten. Wir haben Leute eingeladen zu uns in die Wege. Wir haben das erlebt, dass die gefragt haben, was ist bei euch? Das ist so cool, wenn die Frage kommt. Das ist so der Türöffner. Bam, bam, oder geht auf. Und Jesus, habe ich das Gefühl, steht hinten dran und sagt, stell mir vor. Wisst ihr noch, der Dani Rohner hat mir das mal gesagt. Oder hat das hier gepredigt. Wenn die Tür aufgeht, die Frage kommt, Jesus, stell mir vor. Und dann kannst du reingehen und sagen, weißt du, was anders ist? Wir leben eine Kultur, wo wir Jesus hergeben wollen. Das ist anders. Hey, wenn ihr das erlebt, das ist Himmel auf Erde. Das ist so cool. Und ich glaube, das ist, wenn die Liebe sichtbar wird in die Welt. Wir haben Homecamping mit den jungen Leuten auf dem Campingplatz. Hey, da sind Leute gekommen und gefragt, hey, was seid ihr für euch? Weißt du, das ist ein Türöffner. Wir haben Menschen am letzten Abend eingeladen und gesagt, wir können nur mehr, wenn nochmal Musik machen. Und wir haben nochmal Worship gemacht. Das ist doch krass, nicht? Wenn die Liebe sichtbar wird in die Welt. Und vielleicht kannst du dir überlegen, in dieser Kleingruppe, wo du lebst, wo du bist, wie sind wir wirksam als Kleingruppe gegen außen? Wie wird gesehen, wie wir die Liebe, die geschenkte Liebe von Gott leben? Ha, da liegt Potenzial brach und ich glaube, dass du dich auch das kannst fragen. Mein Leben selber gilt. Die zwei Dimensionen kann ich weitergeben. Die Liebe, die uns prägt, von Gott geschenkt, untereinander, sichtbar werden hier, da könnt ihr viel auch gegen rein machen, aber viel auch gegen raus in die Welt.